Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere dritte deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet. Willkommen, liebe Freunde, zu der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Rumänien International. Danke dafür, dass Sie auch diesmal unser Programm hören. Im Namen der Redaktion begrüße ich diesmal aus den Studios unseres Funkhauses in Bukarest Alex Grigorescu. Wir beginnen wie immer mit dem Funkjournal und geben Ihnen dann Details zu den einzelnen Programmpunkten.
Funkjournal.
In Rumänien startet das neue Jahr mit Preiserhöhungen und einer Reihe von steuerlichen Maßnahmen, mit denen die Regierung die Haushaltsausgaben senken will. Zu den Maßnahmen, die in der am 1. Januar in Kraft getretenen Notverordnung festgelegt wurden, gehören das Einfrieren der Renten und Gehälter im öffentlichen Sektor sowie der staatlichen Kinderzulagen. Gleichzeitig wird es in diesem Jahr keine staatlichen Einstellungen mehr geben und einige öffentliche Ämter und Einrichtungen werden aufgelöst und zusammengelegt. Mit der Verordnung werden auch Erleichterungen für Beschäftigte in der IT-, Bau-, Landwirtschafts- und Lebensmittelindustrie abgeschafft. In dem von der Exekutive verabschiedeten Dokument wird die Steuer auf Dividenden von 8% auf 10% erhöht und eine neue Steuer auf Sonderkonstruktionen eingeführt. Nach den neuen Bestimmungen wird die Einkommensgrenze für Kleinstunternehmen von derzeit 500.000 Euro auf 250.000 Euro gesenkt. Studenten werden nur noch auf dem Weg von zu Hause zur Universität und zurück von ermäßigten Schienenverkehrfahrpreisen profitieren. Mehr als 1.600 Personen wurden festgenommen und 1.400 weitere in Untersuchungshaft genommen im Kampf der rumänischen Polizei im vergangenen Jahr gegen den Drogenhandel. Nach Angaben der rumänischen Polizei wurden über 3.000 Hausdurchsuchungen durchgeführt und 43 organisierte Verbrechergruppen mit Hunderten von Mitgliedern zerschlagen. Außerdem wurden mehr als 1.000 Kilogramm hochriskante und gefährliche Drogen sowie mehr als 1,2 Millionen Tabletten beschlagnahmt. 12 Menschen, darunter 2 Kinder, wurden von einem Bewaffneten getötet, der am Mittwoch einen bewaffneten Überfall auf ein Restaurant im Süden Montenegros verübte, wie der mit dem Fall betraute Staatsanwalt laut AFP mitteilte. Der Bewaffnete tötete sich selbst durch einen Kopfschuss, während er von der Polizei umstellt war. Sie schloss die Möglichkeit einer Auseinandersetzung zwischen organisierten kriminellen Gruppen aus und sagte, die verwendeten Waffen seien illegal gewesen. Die Regierung hat ab Donnerstag eine 3-tägige Staatstrauer ausgerufen. Der Mann, der verdächtigt wird, ein Fahrzeug in eine Menschenmenge in New Orleans gesteuert zu haben, wobei mindestens 10 Menschen getötet und 35 verletzt wurden, ist ein 42-jähriger Texaner. Er wurde nach einem Schusswechsel mit der Polizei erschossen, teilte das FBI mit. Nach Angaben der Bundespolizei hatte der mutmaßliche Täter des Anschlags von New Orleans eine Flagge der Gruppe Islamischer Staat in seinem Pickup dabei. Der Verdächtige hätte nicht allein gehandelt, glaubt das FBI. Das waren die Nachrichten von Radio Rumänien International.
Câteva sute,
Mai bine zis un port deschis în care vin mereu din mări de vis porăvi nemai văzute. Și toate astea nu sunt basme, și tot ce spun nu sunt povești. Răspunde tu și tu și tu de știi, răspunde-mi tu cine ești. Și în loc de limbă altceva mai multe grai, poate așa o să înțeleg ce se întâmplă. Prima zi tot cel de sus mi-a pușit suflet, nu doar unul, multe mii, și mi-a spus, umblă. Și toate astea nu sunt basme, și tot ce spun nu sunt povești. Răspunde tu și tu și tu de știi, răspunde-mi tu cine ești. Dacă ai să privești la mine într-o bună zi și ai să mă întrebi, am să-ți explic. Stau adânc în mine, par toți oamenii cum stau pietrele în mozaic. Cum stau pietrele în mozaic. Și boia și aur greu, balcan albastru, arome dulci, ființa mea din toată lumea îmi pletea acolo-n port, ca la un teatru. Și toate astea nu sunt basme, și tot ce spun nu sunt povești. Răspunde tu și tu și tu de știi, răspunde-mi tu cine ești. Și toate astea nu sunt basme, și tot ce spun nu sunt povești. Răspunde tu și tu și tu de știi, răspunde-mi tu cine ești. Răspunde-mi tu cine ești, răspunde-mi tu cine ești.
International.
Rumänien einmal anders.
Heute sprechen wir über einen Film. Und wir haben dieses Thema gewählt, weil der erste Spielfilm von Regisseur und Drehbuchautor Bogdan Mureșanu, Anul Nou Care N-a Fost, zu Deutsch etwa Das neue Jahr, das nie gekommen ist, in der kurzen Zeit seit seinem Erscheinen bemerkenswerte Erfolge erzielt hat. Sie hören zu diesem Thema einen Beitrag verfasst von Anna Maria Kononovic. Am Mikrofon begrüßt sie Adina Olaru. Am ersten Wochenende nach seinem Erscheinen erreichte der Film den Spitzenplatz an den Kinokassen. Innerhalb des ersten Monats nach seinem Start in den rumänischen Kinos erreichte der Film bereits 70.000 Besucher, geschweige die internationalen und nationalen Preise. Oder besser gesagt, das Thema der Auszeichnungen überlassen wir den Fachrubriken von Radio Rumänien International. Wir haben Bogdan Mureșanu gefragt, ob er mit dem Erfolg des Films gerechnet hat. Nein, niemand kann etwas tun, wenn er den Erfolg vor Augen hat. Ich meine, ich habe nicht einmal über Erfolg nachgedacht. Ich dachte, selbst wenn ich den Film so machen könnte, wie ich ihn machen wollte, und das schien ein großer Erfolg zu sein, und ihn nur vor ein paar Freunden vorgeführt hätte, wäre das ein Sieg für mich gewesen. Denn als ich ihn schrieb, kam es mir unmöglich vor, ihn irgendwie zu machen. Tatsächlich habe ich etwa 6 Monate lang darüber nachgedacht, ob ich es schaffen könnte, so einen Film zu machen und ob es Sinn machen würde. Ich habe auch eine sicherere Version geschrieben, wie man so schön sagt. Etwas, das leichter zu realisieren war. Aber am Ende habe ich mich für den harten Weg entschieden. Und jetzt bin ich froh, dass ich es getan habe. Adrian Ciroianu, Geschichtsprofessor an der Universität Bukarest, gestand uns, wie er den Film bei einer der Bukarester Premieren erlebt hat. Ich muss zugeben, dass ich ihn überraschend fand, als jemand, der die meisten Filme über die rumänische Revolution gesehen hat. Und ich bin nicht mit hohen Erwartungen hingegangen, obwohl man mir sagte, der Film sei gut. Ich bin nicht mit hohen Erwartungen reingegangen, aber ich fand ihn überraschend, vor allem wegen des Drehbuchs und der Schauspielerei. Die Schauspieler sind größtenteils sehr bekannt, aber man würde sie nicht in einer schwarzen Komödie erwarten. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Obwohl er am Ende scheinbar mit einem Happy End endet, wissen wir, dass nach dem Ende des Films noch Tausende von Verletzten und Toten zu erwarten sind. Aber alles in allem denke ich, dass es immer noch eine neue Generation brauchte, um sich mit dem Ereignis auseinanderzusetzen. Und ich denke, das entscheidende Element des Films ist diese Verschiebung der Perspektive. Wir hatten schon Komödien, wir hatten schwere Filme über die Dezemberrevolution. Aber diese Abfolge von Schicksalen und ihre Verkettung hat uns meiner Meinung nach näher an das wirkliche Leben gebracht, auch wenn der Film die Geschichte natürlich mit der Freiheit des Künstlers behandelt. Es gibt leider einige Dinge, die im Film angenehmer sind als in der Realität, oder einige kleine Unachtsamkeiten im Set-Design, aber alles in allem denke ich, dass die Lebendigkeit des Films alle begeistert hat, die ihn gesehen haben. Bogdan Mureșanu erzählte uns, was die größten Herausforderungen bei den Dreharbeiten waren. Da der Film an einem Tag und einem Vormittag spielt, gab es Probleme mit dem Wetter, mit den Archiven. Es durfte nicht schneien. Auf der anderen Seite waren wir, wie gesagt, wetterabhängig. Wir konnten nicht jederzeit filmen. Die Bäume mussten ein bestimmtes Laub haben, weder sehr grün noch voller Schnee. Wie ich sagte, denn das war an diesem Tag, dem 20. Dezember, nicht der Fall. Das hat mir eine Menge Probleme bereitet. Danach die Rekonstruktion von Räumen, die es nicht mehr gibt. Und ich spreche nicht von Wohnungen, das kann man noch machen, sondern ein funktionierendes Fernsehstudio aus den 80er Jahren. Das war eine absolut gigantische Herausforderung für uns, weil wir gesagt haben, okay, funktional. Das bedeutet, es muss funktionieren. Diese Paneele und das ganze Zeug da, weil wir nicht das Geld hatten, um uns hinzusetzen und separat zu filmen. Diejenigen, die diese Zeit nicht miterlebt haben und deren Eltern ihnen nicht genug davon erzählt haben, erfahren durch den Film, wie es damals war. Wie ein Kassettenrekorder, ein Fernseher mit Lampen und eine Kathodenstrahlröhre funktionierten. Und warum man von diesem Ort weglaufen und alles riskieren würde. Informationen, die bei den Menschen sowohl national als auch international immer mehr Anklang zu finden scheinen. Warum ist das so? Dazu Bogdan Mureșanu. Der Film ist international genauso erfolgreich wie auf nationaler Ebene. Der Film wurde gerade erst auf Festivals vorgestellt und ich denke, er wird noch mindestens 2 Jahre lang laufen. Er geht um die ganze Welt. und dort, wo ich auch dabei war, gab es immer volle Häuser. Es stimmt, es waren auch viele Leute aus der rumänischen Diaspora da. Aber wie kann ich es sonst erklären? Ich denke, es ist ein brillanter Film. Jeden Tag erhalte ich Dutzende von Nachrichten von Zuschauern und mein Team und ich versuchen auf jede einzelne Nachricht zu reagieren. Das macht mir wirklich Spaß. Die Begriffe therapeutisch und hell tauchen immer wieder auf, was wahrscheinlich überraschend ist für eine so schwierige Zeit, die so dunkel war. Aber das Ende des Films ist befreiend. Und ich erinnere mich, dass ganz Rumänien sich so gefühlt hat. Und die Erzählung dieses Films fasst wahrscheinlich dieses Gefühl der Befreiung zusammen, das wir alle an diesem Tag erlebt haben. Professor Adrian Cioreanu erklärte des Weiteren. In dem Film sehen wir Dinge, die für diese Zeit charakteristisch sind. Und in gewisser Weise finden wir uns alle darin wieder. Denn als Schüler, und ich spreche nicht von den Schauspielern, haben wir in der Schule Gedichte über die Partei vorgetragen, manchmal über den Generalsekretär oder über diejenigen, die in der Armee waren und mit der Hand auf der Nationalflagge schworen, das Vaterland auf Befehl des Oberbefehlshabers zu verteidigen. Es gibt also diese Zuschauergruppe, die sich in dem Film wiederfindet. Aber überraschenderweise gibt es großes Interesse für den Film auch bei den jungen Leuten, die damals noch nicht geboren waren. Und das finde ich sehr erfreulich. Junge Leute, die sich heute ein Bild davon machen, wie das Leben im Jahr 89 war, was sehr gut ist. Und die Ausländer, denke ich, sind beeindruckt von den Schicksalen als solchen. Also von normalen Menschen, die ein Land zeigen, die in seiner Bescheidenheit zivilisiert ist. Wir waren ein Land, in dem die Menschen versuchten, in einem anormalen System normal zu leben. Und ich denke, der ausländische Kinogänger merkt das sofort. Außerdem, ich wiederhole es, ist es diese Verflechtung von Schicksalen, die Art und Weise, wie Menschen, die sich kennen oder nicht kennen, Teil desselben historischen Ereignisses werden. Adrian Cioreanu fügte noch hinzu. Ich möchte wirklich eine Einladung an alle aussprechen, die den Film noch nicht gesehen haben, den Film zu sehen. Denn sie werden genauso überrascht sein wie ich. Überrascht in einem sehr positiven Sinne. Es ist eine Art Erinnerung an das Ende des kommunistischen Regimes und das ist sehr willkommen. Das rumänische Publikum kann den Film in über 80 Kinos in 42 Städten sehen.
Pe stradă, sărbători de
Neue Heimat, neues Leben. Ausländergeschichten aus Rumänien.
Sie hören Radio Rumänien International, unser nächster Programmpunkt, die Rubrik Neue Heimat, neues Leben. Andrea Fogliazza stammt aus einem italienischen Dorf in der Nähe von Parma. Er lebt seit vielen Jahren in Bukarest, wo er sein eigenes Unternehmen gegründet hat und Kurse für defensives Fahren gibt. Hildegard Ignatescu fragte ihn als erstes, warum hat er sich entschieden, nach Rumänien zu kommen?
Primora mi sono venuto nel 2002, dopo ciò stabile fosse in 2009, in 2013.
Ich bin 2002 zum ersten Mal nach Rumänien gekommen. 2009 habe ich mich hier niedergelassen und 2013 unser Unternehmen gegründet. Früher war ich Lokomotivführer, kein Autofahrer. Dann hatte ich einen etwas komplizierteren Unfall und wechselte zu Autos. Ich bin mit einem ganz anderen Hintergrund nach Rumänien gekommen, denn ich habe in einem großen Unternehmen in Rumänien im IT- und Dienstleistungsbereich gearbeitet. In der Zwischenzeit hatte ich BMW in Deutschland ein Projekt vorgestellt, das 2012 genehmigt wurde, und 2013 begannen wir dann mit der Zusammenarbeit. Vor 2002 war ich noch in der italienischen Muttergesellschaft in Modena im IT-Bereich tätig. In Rumänien gab es bereits einen großen Zuwachs an IT-Mitarbeitern, während es in Italien schwierig war, Mitarbeiter in dieser Branche zu finden. Also entschied sich das Unternehmen aus Modena, seine erste Niederlassung in Klausenburg zu eröffnen, die bereits das war, was sie heute ist, im IT-Bereich. Wir begannen mit diesem Teil der Softwareentwicklung, das Geschäft wuchs und so kamen wir von einem Unternehmen, das anfangs 15 Mitarbeiter hatte, auf 100, danach 200, 500, danach 1000, bis wir 1200 in drei Niederlassungen, Iași, Oradea und Bacău, erreichten. Ich kam damals nach Rumänien im Jahr 2002, als wir zum Wachsen begannen. Es war eine wunderbare Entdeckung, denn ich habe wahrscheinlich eine der schönsten Zeiten in Italien erlebt. Ich bin 1973 geboren. Als ich jung war, also von 1983 bis 1998, war es wahrscheinlich die schönste Zeit in Italien. Es herrschte große Aufregung, die Menschen arbeiteten, es gab ein großes Wirtschaftswachstum, es war viel Geld auf dem Markt, viele Unternehmen entwickelten sich und wuchsen. Ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, in dem die Menschen glücklich waren, in dem wir uns abends zum Café trafen, dort saßen und Geschichten erzählten und bis in den Morgen hineinredeten. In den Jahren 2000, 2002 gab es einige Alarmsignale, einige Anzeichen und die Gemeinschaft veränderte sich bereits ein wenig. Die Leute gingen nicht mehr so viel aus. Wahrscheinlich hatten sie Angst vor der Krise. Und als ich in Rumänien ankam und zum ersten Mal in die Altstadt von Bukarest ging oder in Iași, im Copou-Viertel war, sah ich diesen Wunsch, mit dem zu leben, was man hat. Man saß 3 Stunden lang zusammen für ein Bier, 2 Stunden für einen Kaffee. Und irgendwie fand ich genau die gleiche Stimmung wieder, die ich in Italien sehr schön erlebt hatte, die es dort nicht mehr gab und die hier wirklich vorhanden war. Diese Fähigkeit, mit Freunden Spaß zu haben, mit Freunden zu reden, egal ob man viel Geld in der Tasche hat oder nicht. Andrea Fogliazza verliebte sich in Rumänien, blieb hier und baute sich ein Leben auf, gründete eine Fahrschule für defensive Fahrweise, heiratete. Ist Rumänien zur Heimat geworden?
A casa, la situazione ha fost un po' piccola da in Romania in 2008.
A fost crisi,
la sinistri lì.
Zu Hause, ja. Die Situation in Rumänien war 2008 etwas seltsam, als die Krise begann und einige Gesetze die Entwicklung des Unternehmens behinderten. Also beschlossen sie, das Unternehmen zu verkaufen und nach Albanien zu ziehen. Ich wollte nicht dorthin, also begann ich den Markt zu studieren, um zu sehen, was man tun könnte. Und 2013 beschlossen wir, das Unternehmen zu eröffnen. Ich lernte ein wunderschönes Mädchen kennen, das heute meine Frau ist, eine Rumänin. Und 2018 wurde das kleine Mädchen, die Tochter, geboren. Für mich ist das also wirklich ein Stück Heimat, vor allem weil ich in den 1,5 Jahren, in denen ich hier war, nicht weggegangen bin,
sondern Freundschaften geschlossen habe. Ich habe viele gute rumänische Freunde, keine Italiener. Ich habe nicht viele Verbindungen zu Kollegen in Italien. Ja, es ist praktisch mein Zuhause geworden. Es war schwieriger, Dinge zu verstehen und zu lernen, weil sie nicht so klar und transparent sind. Ich spreche über das Steuersystem. Einige Dinge entdeckt man erst, wenn man ins Detail geht. Aber überall, wo ich hinkam, in jeder Institution, die ich brauchte, egal ob es wegen der Bürokratie komplizierter war, wurde ich freundlich angesprochen. Alles wurde gelöst, besprochen. Wir haben von Anfang an versucht, so fair wie möglich zu sein und die Dinge in die richtige Richtung zu lenken. Wir wussten von Anfang an, dass wir ein langfristiges Geschäft machen wollten. Deshalb haben wir alle Schritte unternommen, um jedes Jahr ein so großes Unternehmen wie möglich zu werden. Ich komme aus Italien, das Unternehmen wird vererbt. Es ist nicht so, dass man ein Unternehmen gründet, es in 3 Jahren aufbaut und dann weiterverkauft. Das ist eine Sache, auf die ich sehr oft gestoßen bin. Das Fehlen einer langfristigen Vision. Sehr viele Kollegen, sehr viele Mitarbeiter hatten und haben das Gefühl, dass sie keinen langfristigen Plan haben. Wir haben Andrea Foliazza gefragt, was er in Rumänien gerne verbessert sehe.
Trăiesc o situație, de exemplu, chiar în perioada asta cu fetița și la fel am trăit-o pe partea de sănătate.
Ich mache zum Beispiel gerade eine Situation mit meiner kleinen Tochter durch. Und ich habe das gleiche durchgemacht, was die Gesundheit betrifft. Was wir hier nicht gut finden, ist, dass mein kleines Mädchen in einem privaten Kindergarten ist. Bevor ich nach Rumänien kam, wusste ich nicht einmal, dass es private Kindergärten oder Privatschulen gibt. Denn in Italien geht man nur in eine Privatschule, wenn man nicht lernen will. Diejenigen, die studieren wollen, gehen auf eine öffentliche Schule und dort hat man alles, was man braucht. Wenn man keine Lust hat, dann geht man auf eine Privatschule. Eines der Dinge, die ich nicht mag, und ich diskutiere das immer wieder mit meiner Frau, denn irgendwann haben wir sogar die Frage aufgeworfen, ob wir für das kleine Mädchen zurück nach Italien ziehen sollten, ist dieses Wachstum privater Strukturen und die öffentlichen Strukturen haben es immer schwerer. Im Grunde drängt der Staat irgendwie in diese privaten Strukturen hinein, weil er die Probleme mit der öffentlichen Infrastruktur nicht lösen kann. Und das passiert in vielen Bereichen, nicht nur in Schulen und Kindergärten und im Gesundheitswesen. Und das halte ich für sehr schade. Irgendwie geht die Identität verloren und außerdem kann die Gesellschaft ohne diese Grundversorgung, Gesundheit und Bildung nicht existieren.
Societatea nu poate să existe fără serviciul ăsta de bază, sănătate și de instrucțiune.
Was schätzen Sie an Rumänien am meisten? Was würden Sie gerne von hier mit nach Italien nehmen?
Allora, ich war aktiv, când a fost probleme și s-a mobilitat in piața multă lumea. Am apreciat enorm ce s-a
ieșit. Ich war aktiv dabei, als es Probleme gab und viele Menschen auf dem Viktorieplatz mobilisiert wurden. Ich war sehr angetan von dem, was in dieser Zeit bei den Protesten erreicht wurde. Es war unglaublich. In Italien hätte ich so etwas nie gesehen, einen großen organisierten Protest wie der Resist und Piazza Vittorio. Das hat mich beeindruckt. Ich habe diesen Geist der Mobilisierung wirklich wahrgenommen. Ich fand es unglaublich schön, dass sich alle mobilisiert haben und es geschafft haben, etwas zu tun. Ich schätze wiederum die Tatsache, dass die Leute wissen, wie man sich im Park versammelt, um zu lachen, ungeachtet der Probleme oder der Geldsituation, dass es nicht einfach ist. Das wissen wir alle, dass es nicht einfach ist. Und eine weitere Sache, die ich sehr schätze, ist die Widerstandsfähigkeit. Ich habe einige Freunde, die in Bereichen arbeiten, die nicht einfach sind. Und sie haben Geduld. Sie sind beständig, sie geben nicht auf. Also diese Fähigkeit, nicht aufzugeben. Und einfallsreich.
Inventivitate.
Ja. Was würde Andrea Foliazza gerne von Italien nach Rumänien bringen?
Dacă vorbim, de exemplu, de trafic, aici am o problemă mare, că de asta am și deschis școală și la un moment dat...
Wenn wir zum Beispiel über den Verkehr sprechen, hier habe ich ein großes Problem. Deshalb habe ich die Schule gegründet. Und an einem Punkt, das will ich nicht verschweigen, hatte ich eine harte Zeit, weil die Zivilisation auf dieser Seite des Fahrens kompliziert ist, sehr kompliziert. Wenn ich einige Verhaltensweisen sehe, einige Situationen, in denen ich sogar Zuschauer war. Leute haben sich auf der Kreuzung gestritten, weil die Vorfahrt nicht gewährt wurde. Dann sind wir in diesen Dingen ein wenig in Rückstand. Wir sehen bei unseren Veranstaltungen, dass immer mehr junge Leute kommen. Sie sind respektvoller, sie sind vernünftiger, aber es gibt immer noch solche Situationen. Es fehlt also noch etwas an Aufmerksamkeit, für andere. Und dann die maximale Aufmerksamkeit für soziales Verhalten. Ich glaube, in Italien achten wir mehr auf den Service, auf die Menschen, darauf, wie wir die Leute begrüßen, wenn sie in unser Geschäft kommen, wie wir mit ihnen reden. Ich glaube, das ist eines der italienischen Errungenschaften. Das war unser Gast in der heutigen Rubrik Neue Heimat, Neues Leben, Andrea Fogliazza aus Italien. Ich heiße Alex Derescu. Danke fürs Zuhören.
Sie hören Radio Rumänien International.
Jazz Universe.
Sie hören Radio Rumänien International und jetzt ist Zeit für unsere Musikecke. Heute dreht sich alles um die Jazzmusik. Ich heiße Alex Terescu, herzlich willkommen. Am 22. Juni sind genau 61 Jahre vergangen, seit Rumäniens große Künstlerin Maria Tănase vom Tode ereilt ist. Sie ist als die berühmteste rumänische Volkssängerin bekannt, obwohl ihre Karriere viel umfangreicher war. Solistin, Schauspielerin, Film- und Theaterschauspielerin, Botschafterin der rumänischen Kultur. Sie vertrat unter anderem unser Land auf der internationalen Ausstellung in Paris von 1938 zusammen mit dem Bildhauer Constantin Brâncuș und brachte den Ruhm der rumänischen Volkslieder auf den amerikanischen Kontinent auf der internationalen Ausstellung in New York 1939. Während des Krieges organisierte sie zusammen mit Persönlichkeiten wie George Enescu, George Vraca und Constantin Tănase eine Reihe von Aufführungen für verwundete Soldaten. Danach verkörperte sie 1945 am Stadttheater die Rolle der Heldin Mascha in dem Tolstoi-Drama »Die lebende Leiche«. Später wurde sie in Bertolt Brechts Drei-Groschen-Oper besetzt und spielte 1957 die Hauptrolle der Annika in der rumänisch-französischen Koproduktion »Die Disteln des Bărăgan«. Viele ihrer Lieder dienen heute noch als Inspiration für die sogenannten Vertreter des Stils Jazz Fusion. Ein gutes Beispiel dafür möchten wir Ihnen in den folgenden Minuten vorstellen: die Doina aus Dolj in der Version der Jazz-Solistin Maria Răducanu, begleitet von der Band Trigon.
Să strângea inima în mine, m-a apucat frică. și toate damblalele. Și când venea, da, știa cum sunt brațe și vrea. Cum așa când eu spalam pe carduri, o atârnam în picioară, ne dezam și într-un cântec îl țineam.
Heute gedenken wir also der unvergleichlichen Maria Tanasse. Im Rahmen unserer Jazz-Rubrik folgt die Doina von Gorj, also das Klagelied von Gorj in der improvisatorischen Version der Solistin Theodora Enache Brody, einer rumänischen Künstlerin, die sich seit einigen Jahren in Deutschland niedergelassen hat. Dort setzt sie ihre Bühnenkarriere fort und darüber hinaus veranstaltet sie hier im Lande Festivals. Das Album, von dem das Lied stammt, wurde Anfang der 2000er Jahre unter der Beteiligung weiterer begabter Instrumentisten realisiert und es heißt Back to My Roots, Doina, Omaggio, Marie Tanasse.
Foaie verde și vino, țineștiule andra pe loc și încă o dată voi băieți, oh, și așa, și așa.
Von der gleichen CD, die 2002 veröffentlicht wurde, Back to My Roots, Doina, Omaggio Maria Tanasse, von der kreativen Improvisationskünstlerin Theodora Enache Brody, laden wir Sie ein, das bekannte Lied Chulandra zu hören. Natürlich noch im Original, das raffinierte und überraschende jazzistische Gewand konfiguriert nach der gleichen Erfolgsformel der 2000er Jahre. Theodora Enache Trio mit der Sängerin Theodora Enache Brody, dem Perkussionisten Lucian Maxim und dem Zymbalspieler Marius Mihalake.
Thank you. heutige Jazz-Rubrik, die der einzigartigen Künstlerin Maria Tanase gewidmet ist, möchten wir mit einem Stück aus dem Schaffen des Komponisten Adrian Enescu abschließen. Ein Instrumentalstück mit dem Titel Cine iubește și lasă, wer liebt und verlässt, vom 2019 erschienenen Album mit dem Titel Dialog zwischen zwei Welten.
Es geht nun bei Radio Rumänien International zum Wirtschaftsteil. Die Wahlen haben wir sozusagen hinter uns und sie stehen uns gleichzeitig noch bevor. Ein Parlament wurde gewählt, die Wahl des Präsidenten scheiterte. Aber wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ein Kandidat wie der rechtsextreme Populist Călin Georgescu von so vielen Menschen gewählt wird? Darüber wird noch gerätselt. Soziologen zeichnen ein Lagebild des Landes und liefern nützliche Erkenntnisse. Das Forschungsinstitut MCOR zum Beispiel kommt nach der Befragung von 1100 Personen im Zeitraum vom 4. zum 7. Dezember zu interessanten Schlüssen. Die rumänische Gesellschaft ist demnach polarisiert, geprägt von einem hohen Maß an Pessimismus, Isolationismus und der Suche nach radikalen Lösungen für aktuelle Probleme. Etwa 70% der Rumänen äußern sich pessimistisch über die aktuelle Lage,
ein Anstieg von 10% seit Mitte des Jahres. Parlament, Parteien und Regierung genießen weiterhin nur ein Minimum an Glaubwürdigkeit. Korruption wird als das Hauptproblem des Landes angesehen und übertrifft damit die Sorgen um Inflation und Steuern, die, obwohl weiterhin hoch, zunehmend als Teil des alltäglichen Normalzustands wahrgenommen werden. Gleichzeitig haben die Unsicherheit über die Zukunft, mögliche externe Spannungen und die nationalistische Rhetorik einiger Kandidaten die Kriegsbesorgnis erhöht. Vor diesem Hintergrund hätten also die Bürger zwischen dem antiwestlichen Kandidaten Călin Georgescu und der Reformpolitikerin Elena Lasconi wählen müssen. Die Daten zeigen deutliche Unterschiede zwischen den Anhängern der beiden. Lasconi zieht Unterstützer aus gesellschaftlichen Schichten mit größerem Vertrauen in europäische und demokratische Werte an. Ihre Anhänger stammen überwiegend aus urbanen Gebieten, haben höhere Bildungsabschlüsse, ein besseres Einkommen und bevorzugen Transparenz, Kompetenz sowie demokratische Lösungen. Trotz ihrer Skepsis gegenüber der politischen Klasse unterstützen diese Wähler den europäischen Kurs des Landes und lehnen isolationistische oder extremistische Diskurse ab. Călin Georgescu hingegen mobilisiert vor allem Menschen aus ärmeren Regionen mit mittlerem oder niedrigem Bildungsniveau, die unter 600 Euro verdienen. Viele sind nicht erwerbstätig, sie sind Rentner, Sozialhilfeempfänger oder Studenten. 38% seiner Anhänger wünschen sich explizit einen tiefgreifenden Neustart des politischen Systems, während 27% ihn als erfahrenen und kompetenten Führer wahrnehmen. Die Kirche ist praktisch die einzige Institution, an die diese Menschen glauben, mehr noch als anderen Menschen, was auf traditionelle Werte als letzte Zuflucht in einem als korrupt, ineffizient und feindlich empfundenen institutionellen Umfeld hindeutet. Aber wie stellt sich die ökonomische Lage der Befragten dar? Aus wirtschaftlicher Sicht geben nur 18% an, dass sich die finanzielle Lage ihrer Familie im Vergleich zum Vorjahr verbessert hat, eine leichte Steigerung gegenüber den 15%, die Ende 2023 festgestellt wurden. Während die Lage schwierig bleibt, berichten einige Befragte immerhin, dass sie sparen oder gewünschte Produkte kaufen können. Die Zahl derjenigen, die nur die Grundausgaben decken können, nimmt leicht ab. Inflation wird zunehmend als Teil des Alltags akzeptiert und Steuern wirken weniger alarmierend als noch in den Vorjahren. Besonders unter den Anhängern von Călin Georgescu ist jedoch das Wissen über die wirtschaftlichen Fortschritte Rumäniens seit dem EU-Beitritt gering. Nur einer von fünf weiß zum Beispiel, dass der Durchschnittslohn von unter 100 Euro im Jahr 2000 auf aktuell über 1000 Euro gestiegen ist, ein Niveau vergleichbar mit Ungarn oder Griechenland. Wenige wissen, dass über 40 Milliarden Euro an EU-Mitteln ins Land geflossen sind, die zur Schaffung von Arbeitsplätzen, Infrastruktur, Bildung und Gesundheit beigetragen haben. Das Institut MCOR glaubt also, dass die Zunahme der Unterstützung für Kandidaten mit isolationistischer und extremer Rhetorik eng mit dem Vertrauensverlust in Institutionen verbunden zu sein scheint. Wenn demokratische Werte in Frage gestellt und Parteien sowie Regierung mit Misstrauen betrachtet werden, können insbesondere die Verwundbarsten in der Bevölkerung leicht von radikalen Botschaften angezogen werden. Langfristig könnte diese Richtung Rumäniens Entwicklung sowohl intern als auch in den Verhältnissen zur Europäischen Union untergraben. Inmitten einer politischen und sozialen Übergangsphase sieht sich Rumänien also mit einer Mischung aus Pessimismus, isolationistischer Rhetorik und wirtschaftlicher Unsicherheit konfrontiert. Das geringe Vertrauen in Institutionen, die gesellschaftliche Polarisierung und das niedrige Informationsniveau über echte Fortschritte machen Vorsicht erforderlich. Die Fähigkeit der Gesellschaft und der Politik, das Vertrauen der Öffentlichkeit zurückzugewinnen, demokratische Werte und den europäischen Kurs zu fördern, sowie Fortschritte effizient zu kommunizieren, wird entscheidend für Rumäniens stabile und prosperierende Zukunft sein, so das Institut MCOR. Das deutschsprachige Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir bringen täglich 3 Sendungen in deutscher Sprache. Eine knappe halbe Stunde morgens um 7 Uhr, eine erste Stundensendung des Tages am Nachmittag ab 15 Uhr und schließlich einen zweiten Stundenblock abends um 19 Uhr. Alle Angaben in Weltzeit. Da es aufgrund von Störungen der Sendeanlagen immer wieder zu Umstellungen unserer Kurzwellenfrequenzen kommt, bitten wir Sie, den neuesten Stand auf unserer Homepage abzufragen. Dort finden Sie auch alle Einzelheiten über den Satellitenempfang unserer Programme sowie Links zu digitalen Streaming-Formaten. Wir sind ebenfalls auf üblichen Plattformen als Podcast abrufbar, so beim Anbieter SoundCloud. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.